Liebe Gemeinde, mal wieder Maria und Martha. Kritik also am Tun und Sorgen und Mühen und das Lob des stille Sitzens und Hörens und Hörens. Als ich den Text so gelesen hatte, dachte ich, ach, ich möchte mal versuchen, etwas anders über diesen Text zu predigen. Ich habe so etwas recherchiert und gedacht, wenn man darauf beschränkt bleibt, Kritik des Mühens und Sorgens und das große Lob des Hörens, vielleicht greift dies doch zu kurz. Ich habe für mich, und ich hoffe, ich kann es Ihnen aufschließen, eine andere, vielleicht eine tiefere Dimension des Textes entdeckt. Schauen wir zunächst auf Maria. Sie setzt sich zu Jesu Füßen. Da steht ein bestimmter Begriff, der dann verwandt wird, wenn ein Rabbi irgendwo steht oder sitzt und wenn sich dann jemand, ein männliches Wesen allerdings, so ist das immer vorgesehen, zu seinen Füßen setzt, dann heißt das, dass dies der Schüler des Rabbis ist. Eigentlich, ich ließ es schon anklingen, haben Rabbis nur männliche Schüler. Und im Synagogengottesdienst war es wohl auch so, dass Männer und Frauen getrennt gesessen haben. Das hat sich ja manchmal bis heute in manche Gemeinschaftsströmungen hinein so durchgehalten. Maria nimmt sich diese ungewöhnliche Freiheit. Sie sagt durch ihr Handeln: Jesus, ich möchte deine Schülerin sein. Du bist mein Rabbi, ich deine Schülerin. Und Jesus lässt sie gewähren. Das ist für mich das erste Besondere in dieser Geschichte, dass Jesus das zulässt, was eigentlich den Frauen seiner Zeit nicht gestattet war. Er lässt Maria eine Schülerin, eine Jüngerin sein, die hört. Ich meine schon, dass hier bei Jesus die Gleichberechtigung von Mann und Frau immer wieder aufleuchtet und auch hier mitten in diesem Text. Sehr im Gegensatz zu dem, was seinerzeit üblich war. Wenn wir nur auf die Position der Witwe schauen in jener Zeit, so war dies eigentlich die unterste Stufe der Gesellschaft. Eine Witwe, sie musste zusehen und hoffen, dass sie schnell wieder heiraten konnte. Es gab ja die Regelung, dass der Bruder des Mannes sie dann zusätzlich nahm, damit sie angeknüpft an einen Mann doch existieren konnte, ein Auskommen hatte. Ansonsten war sie in der Gesellschaft ganz unten angekommen. Das war jene Zeit. Maria nun, sie hört. Sie hört nicht nur das, was Jesus so sagt, sondern wenn wir das Wort ernst nehmen, das hier geschrieben steht, dann heißt das auch, dass Jesus sie unterrichtet. Es ist also nicht nur so zu denken, Maria setzt sich dazu und hört auch. Nein, Jesus unterrichtet sie. Und Jesus selbst stiftet hier eine Rabbi-Jüngerinnen-Tradition. Das ist sehr aussagekräftig für alle folgenden Zeiten. Viele haben in vielen folgenden Zeiten das, glaube ich, nicht mehr so vor Augen gehabt, da zugleich. Schauen wir nun auf Martha. Martha ist auch da. Sie kommt in der Regel schlecht weg. Obwohl sie für Jahrhunderte, man kann auch sagen Jahrtausende, der Prototyp der frommen Frau sein wird. Und drinnen waltet die tüchtige, oder heißt es züchtige, ich weiß gar nicht, Hausfrau. Es verwundert eigentlich, dass Martha, obwohl sie hier in der Geschichte und auch in den Auslegungen eigentlich immer schlecht wegkommt, es verwundert eigentlich, dass doch ganz, ganz viele in der Kirche gesagt haben, jawohl, so wie die Martha, die Männer haben das natürlich gesagt, so wie die Martha soll unsere Frau sein. Dann ist das wirklich durch die Jahrhunderte, durch die Jahrtausende so durchgegangen. Und Komisch, hier bei Jesus, meine ich, steht was anderes. Aber Martha hat nicht nur diese Kritik verdient. Martha ist auch ungewöhnlich. Denn, und das ist das Erste, es steht in dem Text, Martha nimmt Jesus auf. Das tut man nicht. Man nimmt als Frau in jener Zeit keinen Mann auf. Und etwas Zweites, was sie tut, das tat man damals auch nicht. Frauen war es nicht erlaubt, Männern eine Mahlzeit zu servieren, also Gästen, dem eigenen Mann schon, also männlichen Gästen, es sei denn, es war kein männlicher Diener zugegen. Das weiß man nun nicht so genau. Man ahnt noch, gibt es da nicht noch den Bruder Lazarus? Hätte der ihr nicht vielleicht helfen können? Der kommt hier aber in der Geschichte gar nicht zur Sprache. Martha nimmt sich also in der Gegenwart Jesu auch eine Rolle, die unüblich war damals. Sie sagt, ich nehme Jesus auf, Jesus geht auch zu ihr. Da haben sicherlich manche schon wieder ganz schön schief geschaut, dass Jesus hier womöglich in einen Frauenhaushalt gegangen ist. Jesus geht da rein und anerkennt auch Martha in ihrer Aufnahme und in ihren Sorgen und Mühen. Denn ich meine, es ist zu kurz gegriffen, hier zu sagen, dass Jesus sie kritisiert, dass sie immer so sich voller Sorgen und Mühe doch da nur abplagt. Ich lese hier einen anderen Ton. Jesus anerkennt, dass da eine Frau ist, die sich um das tägliche Leben müht und die Sorge für das trägt, was nötig ist zum täglichen Leben, vor allen Dingen, wenn man Gäste hat. Aber trotzdem bekommt Maria das Lob. Sie hat das gute Teil erwählt. Auch hier muss man aufpassen, es wird schnell gepredigt, dass sie das bessere Teil gewählt hat. Das steht hier nicht. Sie hat das gute Teil erwählt. Es steht auch nicht im Text, dass Martha deshalb das schlechtere erwählt hat. Es steht nur, Maria hat das gute Teil erwählt und Jesus sagt, ist gut so. Auf Gottes Wort hören und sich Gottes Weisungen unterstellen. Darum geht es Jesus hier. Jünger Jesu werden, Jünger Jesu sein. Trotzdem kann man sich fragen, wie unsere Kirche wohl ohne die tatkräftigen Marthas sich entwickelt hätte und was aus ihr geworden wäre, wenn es nicht genau diesen Martha-Typ durch all die Jahrtausende und Jahrhunderte hindurch nicht immer gegeben hätte. Auch bis hinein in unsere aktuelle Zeit. Aber wie ich schon sagte, Jesus wertet Martha auch nicht wirklich ab. Er sagt nicht, deins ist das schlechtere Teil, dies ist das bessere. Er sagt auch nicht, lass es. Lass es alles stehen und liegen. Setz dich bitte auch neben Maria. Sagt er auch nicht. Es braucht wohl beides. Das Hören und das Tun, am besten wohl auch in dieser Reihenfolge, im eigenen Leben und auch in der Gemeinde. Ich weiß nicht, was Sie so für ein Typ sind, wenn Sie sich ein Gerät gekauft haben und das dann auspacken. Da gibt es dann Menschen, die sagen, ach ja, hier ist auch eine Gebrauchsanleitung. Und dann loslegen, ausprobieren, dann schimpfen, dann den Sohn anrufen und die Tochter anrufen. Ich habe hier was, da komme ich nicht mit zurecht. Gebrauchsanweisungen, man tut gut daran, sie vorher zu lesen. Das mag so ein kleines Exempel für diese Geschichte sein. Man tut gut daran, sie vorher zu lesen. Manches geht dann anschließend wie von alleine, nicht alles womöglich, manches aber doch. Und man spart sich viel Ärger, viel Zeit und manchmal auch ein kaputtes Gerät, weil man denkt, das muss doch gehen, in der Gebrauchsanweisung hätte drin gestanden, so geht's nicht. Hören und tun, beides braucht es am besten in dieser Reihenfolge. Ich möchte noch einmal auf Jesu Haltung schauen, von der ich so sagen würde, dass sie letztlich eine Kritik am Patriarchat ist, an der Vorherrschaft eines Geschlechtes. Ich glaube, wenn Jesus da in einem Matriarchat aufgewachsen wäre, ich glaube, er hätte eine ähnliche Kritik geäußert. Er hätte auch dort da eine Kritik geäußert an der Vorherrschaft des weiblichen Geschlechtes. Jesus führt im Blick auf das Reich Gottes, und das ist meine Erkenntnis aus diesem Text, Jesus führt im Blick auf das Reich Gottes eine neue Ebene ein. Und auf dieser Ebene gilt nicht mehr die Frage, wer untersteht wem, wer hat das Sagen und wer muss tun. Diese Frage gilt nicht mehr, sondern miteinander, so heißt es jetzt, miteinander sind wir Gott untergeordnet. Miteinander sind wir Gott untergeordnet, und das soll prägen die Familie, aber auch die Gemeinde. Miteinander sind wir Gott untergeordnet. Paulus sagt das dann später auch, interessanterweise. Er sagt auch anderes noch zum Verhältnis der Geschlechter. Erstaunlicherweise hat das viel mehr die Geschichte geprägt als diese Inhalte, die er, so meine ich, auf der Folie dessen, was Jesus gesagt hat, auch ausgesprochen hat. Ist nochmal interessant, auch darüber tiefer nachzudenken. Aber wenn ich diesen Text lese, dann sehe ich deutlich, was Jesus hier ansagt. Niemand steht höher als der oder die andere. Es geht nicht darum, wer hat zu sagen und wer zu hören, sondern miteinander sind wir Gott untergeordnet, und zu sagen hat Jesus und zu hören und zu tun haben wir dann alle. Das Problem ist, dass dies bald nach Jesus sich anders entwickelt hat und ganz lange eben genauso nicht gewesen ist. Wenn ich jetzt mal nach der Zeit Jesu einen großen Sprung mache, die katholische Welt war eine Männerwelt, im Gegensatz zu dieser Geschichte, so will ich sagen. Frauen wurden ausgeschlossen von Bildung und Wissenschaft, sehr lange, in manchen Teilen der Erde auch heute noch und manchmal sogar in Ansätzen auch noch bei uns, vor gar nicht allzu langer Zeit. So nach dem Motto, auf die Oberschule musst du nicht, wirst sowieso heiraten und dann weißt du ja, was dann kommt. Diese Aussage kann sich nicht auf Jesus berufen, meine ich, aber gut, sie ist, glaube ich, oft getätigt worden. Nur wenige Frauen sind vorreformatorisch bekannt, die sich angemaßt haben, es wurde als eine Anmaßung empfunden, wie Maria zu hören und zu lernen. Und dann sogar auch noch eine eigene Meinung zu haben und diese auch kundzutun, womöglich auch als eine Meinung, die der Meinung mancher Männer widersprochen hat. Hildegard von Bingen, Roswitha von Gandersheim, man kann heute Mittag oder heute Nachmittag mal googeln, ganz interessante Frauengeschichten, die es geschafft haben, sich in einer Männerwelt doch eine Position zu erarbeiten und sogar zumindest in großen Teilen, dann auch anerkannt waren. Wir feiern in diesem Jahr das Reformationsjubiläum. 500 Jahre Reformation, und in allen Bildern und in allen Inhalten sehen wir das Porträt von Martin Luther. Dann sagen schon die Ersten, es gab auch noch andere als nur Martin Luther. Und dann kommen noch so 7 andere Männer dazu. Und es ist eine Riege von Männern, denen wir die Reformation offensichtlich verdanken. Doch auch einige Frauen hat es in reformatorischer Zeit gegeben, von durchaus nicht unerheblicher Bedeutung, von denen ist immer nur ganz klein geschrieben. Es mag sein, ich habe den Film jetzt nicht gesehen und ich weiß auch nicht, wie authentisch oder historisch der Film nun wirklich war, Katharina von Bora, mag sein, dass Katharina von Bora auch eine Frau von großer Bedeutung war. Nur dann sagen die Essen schon wieder, ja, ja, die hat ihrem Mann den Rücken freigehalten und ohne sie hätte Luther wahrscheinlich nicht alles das machen können, was er gemacht hat. Vielleicht war Katharina von Bora doch mehr so ein Martha-Typ, aber es gab auch Maria-Typen in dieser reformatorischen Zeit. Argula von Grumbach. Kann man auch mal googeln, Argula von Grumbach oder Sibylle von Jülich, auch eine Katharina von Zell. Sie wird oder wurde die Theologin von Straßburg genannt. Es sind Frauen, die sich auch in schriftlicher Weise, nachdem sie erst gehört haben und gelernt haben, die sich auch in schriftlicher Weise für die evangelische Lehre eingesetzt haben. Und von Katharina von Zell geht die Geschichte, dass dort in Straßburg sich einige männliche evangelische Pfarrer hingeflüchtet hatten aus lauter Sorge um Amt und Leben. Und es wird erzählt, sie hätte sie dann wieder aufgerichtet und zurechtgebracht und ihnen Mut zugesprochen, sodass sie wieder zurückgingen und sich für die evangelische Lehre wieder einsetzten. Ja, es gab sie immer wieder, manchmal auch als anerkannte Frau von anerkannten Männern, selten als eine Frau, die es von sich aus alleine geschafft hat. Manchmal haben sie ihren Namen geändert, weil die Familie nicht wollte, dass so dieser elende Schein von Bildung und Reflexion auf ein Adelshaus dann fiel. Heute ist das zum Glück doch anders. Eigentlich seltsam, dass Kirche sich nicht viel früher im Sinne der Geschichte von Maria und Martha für die Gleichberechtigung der Frau eingesetzt hat. Bis ins letzte Jahrhundert hinein wurde eine Frau doch als ein Minderwesen betrachtet, bis hinein in letzte Dinge. Sie erinnern sich sicherlich, nicht? Ein Mann konnte das Haustürgeschäft seiner Frau und auch andere Verträge widerrufen. Das war noch zu meinen Lebzeiten. Und wenn wir uns vergegenwärtigen, wie spät tatsächlich erst das Wahlrecht den Frauen zugestanden wurde, es erstaunt und es verwundert mich jedenfalls. Außer in Kriegszeiten. Da waren die Männer dann alle, so blöd wie sie waren, auf dem Felde und die Frauen zu Hause auf dem Felde. Und es war immer erstaunlich, wie gut das geklappt hat. Ne? Wenn ich da auch aus meiner Familie so erzählen höre oder aus anderen Bereichen, ich sehe jetzt, überlegen Sie sich gut, ob Sie jetzt lachen wollen. Nicht? Das gibt ein Gespräch zu Hause, aber das ist vielleicht auch gut. Es hat in der Regel gut geklappt und es gab dann immer wieder so Gewöhnungsprozesse, die manchmal auch nicht einfach waren, wenn die Männer aus dem Krieg wieder zurückkamen und verlangten, dass sie ihren Status wieder erhielten, weil sie irgendwie wohl nicht in der Lage waren zu entdecken, da hat sich in Freiheit etwas entwickelt, was es sich lohnt, in Freiheit weiter zu entwickeln. Heute, das ist meine persönliche Ansicht, muss Kirche Acht geben, dass sie sich nicht vor den Karren eines extremen Feminismus spannen lässt, dessen Tendenz ich dahingehend ganz kurz und knapp nur beschreiben will, die Erlösung von der Frau und nicht mehr von Jesus Christus zu erwarten. Das sind immer so die Extreme, die es gibt, zur einen Seite hin, aber auch zur anderen Seite hin. Ich komme zum Schluss. Die Geschichte von Maria und Martha fragt uns schon nach unserem Bild von Mann und Frau, fragt uns nach unseren Beziehungen in unserer Ehe und Familie, fragt uns nach unseren Beziehungen in Gemeinde, aber auch in Gesellschaft. Und stellt uns mit dem Verhalten Jesu vor Augen, alles daran zu setzen, eben nicht zu diskutieren, wer ist Chef im Ring, sondern alles daran zu setzen, miteinander, wie wir es eben gesungen haben, miteinander Jesus nachzufolgen, miteinander Nachfolgerinnen und Nachfolger Jesu zu sein. Von ihm zu hören und zu lernen fürs Leben im Kleinen und im Großen und von ihm her zu handeln. Denn es wird Sinn machen, zu hören und zu handeln und beides von Jesus her und auf ihn hin. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.